KinoCast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast, neueste Episode. Mein Name ist Erik, ich begrüße dich, Chris. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Ja, guten Morgen. Wir nehmen zur gewohnten Zeit auf. Das ist wieder schön für mich als Gewohnheitstier. Und wir haben Filme mitgebracht, nämlich aus der vergangenen Woche den Film Good Boy, wir wollen nur dein Bestes. Der läuft erst, jetzt kann ich mal kurz nachgucken, wann läuft der an? Am 4. Juni, das ist ja bald. Also könnt ihr schon mal gucken, ob das was für euch ist, ob euch das ins Kino zieht oder nicht. Dann haben wir natürlich die Kino-Neustarts für euch. Mal schauen, was da so dabei ist in der kommenden verregneten Woche. Und ich habe im Heimkino Amrum nachgeholt, der mich interessiert hatte. Der Chris hat The Boys geschaut, die letzte Staffel und das Finale, also die aktuelle Staffel und das Finale. Und wir haben beide Spider-Noir geschaut mit Nicolas Cage als, in Anführungszeichen, Spider-Man oder die Spinne. Und heute habe ich auch mal ein Game mitgebracht, was zum Kinocast sehr gut passt, nämlich 007 First Light. Ja, hatte ich letztes Jahr bei der Gamescom entdeckt. Das gab es nur im Fachbesucherbereich zu sehen. Und jetzt ist es endlich raus. Ja. Und
da, ich muss da fast, glaube ich, ein bisschen gegenhalten. Ich habe nämlich nicht so viel Gutes gehört bisher über das.
Aber ist ja, echt?
Ja, ja.
Mhm. Krass. Naja, ich werde berichten, aber am Ende, falls wir es schaffen. Wir fangen mal an mit Good Boy, wir wollen nur dein Bestes.
Good Boy, wir wollen
macht der Chris.
Nur dein Bestes.
Gucken. Er will unser Bestes.
Ich habe es ja reingeschafft, fast wohl rechtzeitig. Ein Drama-Thriller mit 1 Stunde 51 von Jan Komasa, der, glaube ich, war der Oscar nominiert schon mal? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
Könnte mich nicht erinnern, oder?
Wie gesagt, ich krieg's auch
nicht. Ich recherchiere mal, mach du weiter.
Ja, du recherchierst meine Bitte nebenher. Mit Stephen Graham, Andrea Riseborough, Anson Boone und wie heißt sie? Monika Freitschik. Monika Freitschik. Es geht um den 19 Jahre alten Tommy. Der ist ja sowas Influencer, Krimineller oder auch mehr oder weniger eine Vollzeit-Eskalationsmaschine. Und er lebt nach dem Motto, ich mache, was ich will. Und wenn man es nicht filmt oder man es nicht online stellen kann, dann ist es auch nicht passiert. Das heißt, er ist ständig irgendwie auf Drogen, er pöbelt, er prahlt, er macht richtig irgendwelche Scheiße, also er schlägt wahllos Leute zusammen auch, geht Jüngere gerne auch an, fährt irgendwelche Autos zu Schrott und findet es total witzig und ja, ist eben so voll drauf fixiert, sein Leben, seine riesige Rebellion mehr oder weniger und sein ganzes Tun anzubieten im Internet, damit die Leute das ihn abfeiern und er dadurch ein wenig Bestätigung bekommt. Doch eben diese Gewaltspirale, in der er sich da befindet, da gibt es irgendwann diesen Punkt, an dem man kommt, wo es in eine andere Richtung geht. Und das ist, als Tommy ziemlich böse K.O. gesetzt wird von jemandem, von einem Fremden und er in einem Keller aufwacht. Und es ist jetzt nicht nur irgendein Keller, sondern es ist tatsächlich der Keller von Chris, also von Stephen Graham und seiner Frau Catherine, die noch den gemeinsamen Sohn Jonathan haben und die sind ein wenig seltsam drauf, weil die Catherine ist so halb apathisch, der Jonathan ist im Heimunterricht, der wird eigentlich nie rausgeschickt irgendwie und das es gibt dann wohl auch noch irgendwie Verbindungen zu sowas ähnlichem wie einem anderen Bruder wohl und es wirkt jetzt ja alles, so wie ich es gesagt habe, noch nicht mal so schlimm, nur Tommy wacht eben in dem Keller auf, aber er ist angekettet und zwar hat er die Kette um den Hals, also er hat wie so einen Hund angekettet, so richtig böse Hund angekettet mit einer Eisenmanschette um den Hals herum und damit ist er unfreiwillig reingekommen in das Erziehungsprogramm von Chris und Catherine, könnte man so sagen. Weil die beiden haben mehr oder weniger beschlossen, wir machen aus diesem Nichtsdestotrotz, Tommy, aus diesem gewaltverherrlichenden Typen machen wir ein braves Kind. Und jetzt kann sich jeder überlegen, wie das ist, ob das mit gut zureden und Gesprächstherapie und mit Yoga gemacht wird oder ob das mit psychologischen Mindgames gemacht werden und viel Gegengewalt. Aber auch wieder Zuckerbrot und Peitsche mäßig. Also können wir kurz mal selbst überlegen, wie und was. Tommy findet es natürlich nicht so geil, versucht da auszubrechen und droht auch mehrfach den Anwohnern oder den Bewohnern des Hauses den Tod an, dass er sie aufschützen wird und umbringen wird und was weiß ich was was sagt er einmal irgendwie, ich mach dich zu Hackfleisch und verfütter dich an deinen Sohn oder was weiß ich was. Also er dreht da völlig durch und dann gibt's eben noch die Haushälterin, die zweimal die Woche kommen soll, das ist die Rina, die wird von Monika Freitschik gespielt und die ist natürlich erstmal völlig geschockt, als sie da im Keller den angeketteten Jungen trifft. Allerdings, sie braucht mehr oder weniger auch Unterschlupf und auch einen Job. Und deswegen nimmt sie das erst ein bisschen widerwillig an, aber gewöhnt sich dann mehr oder weniger auch an diese Situation im Haus, die immer mal wieder massiv eskaliert. Weil eben, ja, Chris sich dann doch nicht immer alles gefallen lässt, was Tommy da von sich gibt. Ihn auch derbe mit einem so ein Polizeistock, den er da hat, so ein Teleskopstock, auch ziemlich niederprügelt und sagt, böser Junge, böser Junge. Entschuldigung. Und es ist halt so, das Problem von Tommy, er kommt da nicht raus. Es ist soweit schon alles abgesichert mit seiner Hundeleine, dass er eben, ja, da nicht so weit leicht rauskommt und selbst wenn, dann wohin? Das Anwesen von Chris und seiner Frau ist ziemlich abgelegen. Und also, ja, es ist halt das Problem, wie erziehe ich einen Jugendlichen um auf eine ganz eigene Art und Weise? Und Tommy fasst halt dann tatsächlich doch ein bisschen Fuß in der Familie, weil das ist das eher Seltsame, was sich so nach so einem Horror, Quälhorror anhört, ist es zum Teil nicht mal wirklich, weil sie eben Tommy auch immer wieder die Chance geben, sich selbst zu rehabilitieren. Und das halt auch aber auf eine total creepy Art. Also du weißt nie so ganz genau, was ist da jetzt eigentlich, was ist ernst gemeint, was ist der Psychose wahrscheinlich geschuldet. Jedenfalls verschwimmen die Grenzen zwischen Hass, Trotz, Nähe und warum reden wir eigentlich über Gefühle und Familienleben und Gewalt und alles, das verschwimmt immer mehr. Und so wird's am Ende irgendwie nicht mehr so ganz klar, wer jetzt das Problem hier da ist oder wer hier eigentlich wen erzieht. Ja, sehr viel Unbehagen in dem Film mit drin, sehr viel eher seltsame Stellen, ja. eher so, hä? Oder oh mein Gott, oder was? Situationen, was allerdings auch den Schauspielern geschuldet ist. Also gerade Stephen Graham ist es geschuldet, der den fand ich unfassbar krass in dieser Rolle, wie der da ständig dran steht, immer so manchmal steht er so ein bisschen dran, so ein bisschen betroppelt, so ein bisschen wie Droopy von den Looney Tunes, wenn du dich erinnerst. Weißt du, wen ich meine?
Droopy von den, wer ist
Droopy? Nein, Droopy Dog. Droopy Dog.
Ach, Droopy, ja.
Droopy. Ja, ja. So, den hat er mich manchmal so ein bisschen erinnert. Ja, so von der Körperhaltung und vom Blick her hat er mich brutal an den erinnert. Der allerdings dann auch wieder brutal umswitchen konnte, aber auf der anderen Seite dann auch wieder dieses Öffnen für die Familienwelt macht.
Die Mutter war viel schlimmer und das Kind war auch irgendwie weird.
Ja, ich sage, das Kind war weird, die Mutter war völlig apathisch hauptsächlich. Und ein ganz, ganz unguter, unschöner Mix, der halt auf ein, ja, ich will es nicht sagen, krasses Finale rausläuft, aber halt auf ein eher auch seltsames Finale rausläuft. Ich habe das Ende nicht so 100% verstanden, sagen wir es mal so, weil ich nicht genau wusste, was jetzt was er jetzt genau oder was genau das Ziel jetzt gerade ist.
Das war auch, glaube ich, so beabsichtigt.
Ja, das ging mir auch. Das so. Ist aber auch okay. Ja, okay, dann bin ich schon, wenn ich zu zweit, ist schon mal gut. Aber insgesamt eigentlich so, ja, weiß auch nicht. Ein Film, der Unbehagen auslöst, der allerdings mir auch nicht so ganz gesagt hat oder gezeigt hat, wo er wirklich hin will und wie das wirklich weitergeht oder wie das weitergehen sollte oder was weiß ich was. Also, keine Ahnung, komisch irgendwie.
Ja.
Oder nicht.
Ja, die Message, dass wenn man nur mal ein bisschen liest, dass sich dann sein ganzes Leben ändert, ist auch ein bisschen, ja, ist natürlich was Wahres dran, wenn man nicht nur passiv konsumiert, gerade in der heutigen Zeit, wie schnell hat man das Smartphone in der Hand und ich nehme mich da selber gar nicht aus, sondern auch, geht ja hin bis im Kino, wenn da irgendwelche Filme geschaut werden, sobald wie es irgendwie ein bisschen mal eine ruhigere Szene ist und man merkt dann schon, wie irgendwelche anderen das Telefon rausnehmen und irgendwas gucken oder so. Ja, das ist halt, man lässt sich halt kaum noch auf was ein und Bücher sind da wahrscheinlich der krasseste Gegensatz zu der modernen technischen Welt und gerade auch dieses kurzfristige Dopamin, was da bekommen wird und erlebt halt in dieser Welt ganz am Anfang, ja, immer wieder neu und Drogen und ja, und muss dann nun diesen krassen Gegensatz, dass er in diesem Keller gefangen wird, ohne alles, ohne irgendwelche Medien, nur mit, lassen sie irgendwie klassische Musik laufen oder irgendwelches Vogelgezwitscher oder irgendwas. Ist halt alles sehr weird, auch was hat die Familie vorher durchgemacht, warum haben sie ihn jetzt gerade entführt. Das sind alles so Fragen, die dann aufgeworfen werden, man weiß halt gar nicht, was da los ist, aber irgendwie dreht das, also er schafft, der Film schafft diese Voraussetzungen, er baut quasi seine Welt so auf und in dieser Welt geht es dann immer noch weiter. Das heißt, da werden dann für ihn dann auch irgendwelche Schienen im Haus befestigt, wo er sich dann mit seiner Kette da durchbewegen kann und das alles irgendwie sehr, sehr komisch.
Ja.
Ja, und er lebt dann quasi auch mit den Leuten zusammen und ja. Also, es ist schon, ich kann nicht sagen, dass der Film mir gefallen hat, weil dafür wären mir zu wenig Fragen, die der Film aufgeworfen hat, beantwortet. Also ich mag das schon, wenn so die wichtigsten Sachen, die man sich die ganze Zeit fragt, wenn es da irgendwie wenigstens mal irgendwie noch vielleicht eine dramatische Auflösung gibt. Das gab es halt nicht. Ja? Also ich will es jetzt nicht spoilern, was ich jetzt meine, aber
Aber ich verstehe dich.
Genau. Das, ich meine, man kann einen Film offen gestalten mit einem offenen Ende. Also der hat ja ein offenes Ende, mehr oder weniger. Das ist okay. Aber so die wichtigsten Sachen, ich finde auch, das war eine vergebene Chance, dort noch einen dramatischen Punkt zu setzen im Drehbuch, um zu sagen, hey, das und das ist hier passiert und darum ist das jetzt so und so. Ja, ich finde, das ist eine verpasste Chance gewesen und das macht für mich den Film, zwar bleibt er irgendwie in Erinnerung, weil der was Besonderes ist und so, ich werde mich da bestimmt auch in ein, zwei Jahren noch dran erinnern können, aber ja, er hätte stärker sein können, sage ich so, glaube ich. Der hat viele Chancen ein bisschen verpasst. Aber
ist halt, ja, irgendwie glaube ich so ein bisschen anders, wie das, was wir vielleicht auch immer wieder erwartet haben. Das würde ich jetzt mir versuchen, damit zu erklären. Aber insgesamt war ich schon so,
okay. Bisschen was über Darsteller. Also der Vater der Familie, Stephen Graham, den haben wir zuletzt gesehen in der großartigen Miniserie Adolescence, wo er auch, glaube ich, Preise bekommen hat, da hat er auch den Vater gespielt. Und da hat er zum Beispiel auch bei Peaky Blinders hat er auch mitgespielt. Und also den kennt man aus die diversen Rollen. Bei Snatch damals hat er auch mitgespielt. Und Anson Boone, der quasi den entführten Jungen spielt, den habe ich zuletzt in der großartigen Serie Mobland gesehen. Und da fand ich den schon so gut. Da spielt er den Eddie Harrigan, also quasi diesen abtrünnigen Sohn der Familie, der nur Scheiße baut. Quasi eine ähnliche Rolle, wie er jetzt hat bei The Good Boy.
Wollte gerade sagen, kenne ich irgendwoher.
Deswegen, also das war auch schon, also auch sehr gut besetzt. Bei Crawl hat er übrigens auch mitgespielt, den hatten wir in der Sneak, also der Film mit den der Creature-Horror-Film, wo in Florida die Krokodile kommen. Und ja, also ziemlich gut besetzt, der Film. Hat dahingehend Spaß gemacht. Bleibt in Erinnerung, definitiv. Ist mal was Besonderes. Aber hätte stärker sein können. Wirklich, also das ist ein bisschen verpasste Chance. Deswegen, wahrscheinlich wäre ich dann wesentlich höher gelegen mit den Punkten. So wird es bei mir nur so 7 Punkte.
Oh.
Weiß nicht, was du da gibst.
Ich habe ihm 5 von 10 gegeben.
Hast du noch gar nicht abgestimmt. Gibt noch gar keine 5 hier.
Den musst du mal aktualisieren. Ich mache das ja immer, während wir hier drüber sprechen noch. Weil, wie du es schon gesagt hast, mir haben auch so ein paar Sachen gefehlt. Einfach, es war so ein bisschen, ja, einfach strange. Das auch hinten raus war strange. Ich habe das dann das Ende nicht so ganz gecheckt, wo das jetzt hin soll, was das soll, wie das soll. So, Für mich waren es ein bisschen zu viele Fragen, die offen blieben, und zu viele seltsame Situationen, die man ja vielleicht auch anders hätte lösen können oder wo ich mir vorgestellt hätte, dass man es anders lösen kann. Deswegen, ja, keine Ahnung. Ich finde, der Film hat Chancen, aber die regelmäßig liegen lassen, und der macht so viel Unbehagen, das macht er dann wieder gut. Deswegen ist so ein Mittelding einfach. Hm.
Ich schaue gerade mal hier bei uns auf der kinocast.net Webseite unter der Sneak-Bewertung. Da liegt der Film so zwischen 3 und 9 Punkten, ein bisschen durchwachsen. 3 Punkte haben tatsächlich 3 Leute gegeben und 9 Punkte haben 2 Leute gegeben, und dazwischen spielt sich das eigentlich dann alles ab. Viel Spaß dann beim Ausrechnen, was das dann ist. Wird wahrscheinlich irgendwo so bei, würde man sagen, zwischen 6 und 7 Punkten liegen etwa, oder vielleicht sogar ein bisschen Tendenz eher nach oben, weil es ein paar mehr 8 und 9. Also ja, aber die Weiterempfehlungsrate, und das kann ich nachvollziehen. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich sagen würde, hey, geh da mal rein in den Film. Liegt wirklich bei fast 50-50, also 53 zu 46, 53,85, um genau zu sein. Aber das kann sich ja auch alles noch ein paar Mal ändern, bis morgen dann, bis zur Sneak Preview, oder Chris das dann erstmal vorliest. Aber die Abstimmung geht noch, glaube ich, einen Monat weiter, weil der läuft ja dann erst an im Kino. Also ihr könnt dann gerne auch noch abstimmen, wenn ihr den Film gesehen habt. Vielleicht kommt er irgendwie durch Google auf unsere Seite, und könnt ihr gerne eure Wertung dalassen, wenn ihr den gesehen habt. Ja, also, das war Good Boy. Wir wollen nur dein Bestes. Ich habe da teilweise auch in der IMDb steht ja unter dem Titel Heel, H-E-E-L. Ja, aber im Englischen heißt er auch Good Boy. Also ich weiß ja auch nicht, was da, also eine wilde Textmischung. Im Deutschen halt der Zusatztitel Wir wollen nur dein Bestes. Naja, das kennen wir ja.
Man muss es nicht immer verstehen, ne?
Ja. Wie sieht's denn mit der morgigen Sneak Preview 1, 3, 2, 3 aus?
Du meinst die
am ersten. 1, oh, da ist Bilderrätsel. Ja. Immer noch welche? Ja.
Du hast wieder so viele
gemacht. Habe ich meine Hausaufgaben gemacht?
Guter Gott hier. Kommt der mit sowas noch ums Eck? Ja, heute wäre ja noch Zeit. Auf jeden Fall, der Tipp für die Sneak 1323 lautet. Morgen
noch Zeit, kurz vor der Sneak.
Ja gut, sie müssen es auch noch irgendwie einlesen. Also. Ja. Auf jeden Fall lautet der Tipp Quarterlife Crisis. So, lieber Erik, sind denn hierfür für Quarterlife Crisis schon Tipps eingegangen?
Ja, lieber Chris, da sind schon Tipps eingegangen. Nämlich zum
dann einen, erzähl uns doch, lieber Erik, mal, welche Tipps sind denn eingegangen?
Der französische Film Guru, der ist in Frankreich ziemlich gefeiert worden. Da geht es um einen, der quasi solche Persönlichkeitsberatungen, so Life-Coaching und sowas macht. Und da wird aber dann festgestellt, da ist wohl gar nicht so viel dahinter, hinter dem, was er da so verkauft. Der hat aber einen Riesenerfolg, hat richtig fast so sektenmäßig. Und das sind halt viele, die so ein bisschen Lebenskrisen haben, die da bei ihm reingehen und sich da was erzählen lassen, wie sie ihr Leben ändern können und so. Deswegen, ja, das klingt ganz, ganz passend, finde ich. Könnte sein. Was auch sein könnte, STA Max tippt The Piano Tuner. Und da habe ich mir den Trailer angeschaut. Der sieht eigentlich richtig geil aus. Den würde ich gerne schauen. Da geht es um einen, der quasi Klaviere stimmt und hat ein sehr, sehr gutes Gehör. Und der wird von so einer Gang angehört, die so Banküberfälle oder irgend so Safe knacken und sowas, weil er dann mit seinem sehr guten Gehör dann irgendwie die Safes knacken soll oder irgend sowas war das. Also das sah ziemlich cool aus, auch mit Dustin Hoffman und ja. Dann, was natürlich auch passen könnte, Sophie Marceau in einem französischen Film LOL 2.0. Es gab ja damals LOL, war ein Riesenerfolg in Frankreich, lief glaube ich sogar in der Sneak. Ich habe ihn zumindest gesehen. Und da kommt jetzt ein zweiter Teil. Wobei ich da aber nicht ganz nachvollziehen kann, was das mit der Quarter, also ist ja keine Midlife-Crisis, sondern quasi eine Viertel-Life-Krise, wenn man es so will. Also es müsste ja quasi am Anfang des Lebens die Krise sein. Könnte höchstens sein, dass ihre Tochter eine Krise hat, um die sie sich kümmert. Mal schauen. Aber der Martin, der ist sich diesmal ziemlich sicher. Er tippt Sommer auf Asphalt. Und da habe ich mir auch den Trailer angeschaut. Der sieht großartig aus. Christoph Maria Herbst und Mala Emde in den Hauptrollen. Christoph Maria Herbst, wenn ich es richtig verstanden habe, ist er ihr Vater und er kommt dann zu ihr. Sie hatten lange keinen Kontakt irgendwie und sie freuen sich so ein bisschen an und sie ist verletzt. Sie verletzt sich durch irgendwas oder irgendwas war da, dass sie nicht mehr arbeiten kann. Sie arbeitet als Fahrradkurierin und da übernimmt er für sie das Fahrradkurier-Dings und es kommt im Trailer, also es ist jetzt ja, vielleicht ein bisschen Spoiler für die, die sich gar nicht informieren wollen. Es kommt wohl irgendwie raus, dass er ziemlich krank ist und er nur noch mal ein bisschen Zeit mit seiner Tochter verbringen wollte und sieht auch ziemlich gut aus, ja? Ja, also würde ich quasi, ja, bei LOL 2.0 bin ich mir nicht ganz sicher, ob der gut ist, aber der Piano-Tuner und Sommer auf Asphalt würde ich echt tatsächlich gerne sehen. Und Sommer auf Asphalt läuft am 4. Juni an, das wäre, ja, könnte passen für die Sneak. Schauen wir mal. Kommt alle vorbei.
Schauen wir mal.
Nicht, ja, vielleicht nicht alle, sonst kriegen wir keine doch. Plätze mehr. Aber
so, wir haben unsere Plätze schon.
Wir haben unsere Plätze, kommt alle vorbei. Ja. 20.30 Uhr morgen. Es gibt, für die, die es noch nicht kennen, es gibt ein Bilderrätsel. Das heißt, da werden am Anfang immer zur ersten Sneak des Monats werden dann so ein paar Bilder eingeblendet, die irgendwie einen Film darstellen oder die Handlung eines Films und ihr müsst dann den richtigen Film erraten und dann könnt ihr coole Sachen gewinnen aus dem Chris seiner Preisekiste. Und ja, das macht Spaß, glaube ich. Ja, manchmal, wenn man drauf kommt.
Manchmal ganz lustig.
Stellenweise, ja. Genau. Jetzt haben wir das abgehakt. Okay, im Kino waren wir nicht nochmal diese Woche. Haben wir nicht geschafft, weil wir haben ja viel im Heimkino geschaut und Serien. Und deswegen gehen wir gleich mal rüber und schauen mal, was Neues anläuft und was in den Charts ist.
Kinocharts und Neustarts.
So, die machen wir erstmal die Kinocharts oder so. Da gucke ich mal ganz kurz, was in den restlichen, in den Top 10 bis Top 6 drin ist, weil hier im Dokument haben wir nur die ersten 5 stehen. Da ist Platz 10 in Stuttgart, Der Astronaut, Platz 9, Meine Freundin Conny, Platz 8, Super Mario Galaxy, Platz 7, Mortal Kombat 2 hat sich gehalten. Alle anderen sind bis jetzt runtergegangen. Platz 6 immer noch Michael und dann, was ist Platz 5, Chris?
Auf Platz Nummer 5, Nürnberg.
Nürnberg, ja. Sehr guter, empfehlenswerter Film. Platz 4, neu eingestiegen, In the Grey. Den hatten wir in der Sneak Preview, der neue Guy Ritchie-Film.
Dann unter anderem wegen dem gut besuchten Strickkino. Das ist, ja, nein, das ist ein großartiges Ding. Da kann man, da ist es so im Saal nicht komplett dunkel, nur gedämmtes Licht und so ein bisschen auch zur Atmosphäre, dass man wirklich nebenher stricken kann. Oder halt dafür, so ist es gedacht und das machen wohl auch sehr, sehr viele. Es kommt sehr gut an und auf Platz 3 deswegen auch Glenkill, der Schlafskrimi.
Ich habe ja auch überlegt, als da Notting Hill lief, ob ich da mal hingehe, weil ich liebe Notting Hill, den Film. Aber ich habe mir gedacht, ich kann nicht stricken und da bin ich irgendwie fehl am Platze dort. Da wäre ich wahrscheinlich argwöhnisch beäugt. Wenn ich ohne
das erinnert mich damals dran, als ich vor Unzeiten, das ist jetzt auch schon über 20 Jahre bestimmt her, von meiner damaligen Freundin in die Ladies Night geschleppt wurde. Und da reinmarschiert bin ins Kino und ich komme da rein und es sind halt 95% Damen anwesend, weil es halt Ladies Night. Hm. Und ich wusste nichts anderes zu sagen wie, so many girls in here, where do I begin? Oh, habe ich Blicke geerntet. Auch von meiner damaligen Freundin. Das war sehr schön.
Kennst du, Moment. Kennst du den Ulkbär?
Jetzt kommst du wieder mit irgendwelchen DDR-Sachen hier.
Nein, das war eins der ersten Internetphänomene. Sag mir nicht, dass du den Ulkbär nicht kennst. Warte mal, ich schick's dir mal. Ich kann es jetzt leider, ich möchte es leider nicht. Da gab es ein so ein Ding, der hatte immer so lustige Sachen. Da gibt es auch Videos jetzt auf YouTube. Also früher war das über Flash und ja. Warte mal, alte Videos, oh, ist alles nicht mehr
verfügbar. Jetzt kommt der. Ja, so viel zum Thema hier Kinocharts. Doch, den Ulkbär kenne ich. Oh Gott. Ja.
Ja. Und da gab es einen Satz, den sage ich aber nachher mal, hättest du sagen können. Aber hattest du hoffentlich kein Axe-Parfüm drauf, dass die alle dann wie so eine Herde Wölfinnen über dich hergefallen sind?
Das war echt der Plan, das war echt die Idee.
Okay. wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ach so, hier, Charts, Glenn Kill. Ja, genau, Teufel trägt Prada 2 ist auf der 2. Passend.
Ja, wer hätte es gedacht. Und wir haben eine neue Nummer 1, wie ich es vorher gesagt habe. Haben wir eine neue Nummer 1, völlig zu Recht in meinen Augen, ein Film, den ich, wo ich gerade dabei bin zu überlegen, ob ich nächste Woche tatsächlich nochmal ins Kino gehe, um den dort zu sehen. Star Wars, Mandalorian and Grogu.
Ich habe extra den Schreibfehler drin gelassen, der kam so von, den haben wir so gekriegt.
Mandalorian.
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 Also der Mandalorian, alias Din Djarin. Genau. Din Djarin heißt der. Ja. Was lachst du? Der heißt Din Djarin.
Nein, alles gut. Ja, ja.
Oder? Nee, Din Djarin. Nee?
Ich dachte, der heißt Din Djarin, aber ist egal.
Din Djarin? Okay. Din Djarin? Ja, ich wäre ja ausgelacht für Fachwissen, also das ist ja lustig hier. So, gucken wir mal, was Neues anläuft. Scary Movie 6 läuft an. Die 6. Auskopplung der Horrorfilmparodie Scary Movie. Braucht's für mich nicht, aber die Trailer finde ich okay, wie sie alle so die ganzen aktuellen Horrorfilmchen und möchte gern Horrorfilmchen so ein bisschen verballhornen und die Poster-Serie finde ich cool. Es ist irgendwie sehr, ja, aber meistens haben mir die Filme meistens nicht gefallen. Also der erste war noch halbwegs lustig, aber die anderen waren teilweise unerträglich für mich. Aber es gibt sehr viele, die sehr mögen, diese Spoof-Filme und so. Deswegen, ja, viel Spaß dann im Kino. Geht da rein. Zusammen lachen im Kino ist immer gut. Gruppendynamik und so. Was läuft noch an, Chris? Das ist für dich.
Es läuft an Masters of the Universe. Die neue Verfilmung des Dolph Lundgren-Klassikers über den mächtigen He-Man, der seine Heimatwelt Eternia gegen den bösen Skeletor verteidigt.
He-Man. Ich habe ja am Freitagabend über Satellit auf dem amerikanischen Sender einen Film geguckt und da kommt ja unheimlich viel Werbung. Und da kam sehr viel Werbung für Masters of the Universe dazwischen und mit so, das machen die ja ganz gerne so, ja, die und die Plattform und der Filmkritiker hat das und das gesagt und so, ne? Und das klang alles sehr, sehr positiv. Muss ich echt sagen.
Ja, das ist also. Moment.
Aber auch so, erstens, was ich gehört habe.
Hm? Ja, aber erstens wird ja wohl keiner irgendwie eine negative Kritik in seinen Trailer, in seine Werbung packen. Und zweitens immer dran denken an das, was Manta Manta 2 gemacht hat auf den Plakaten.
Was haben die gemacht?
Mit dem Fake. Zitat aus der. Aus dem Spiegelartikel. Der Spiegelartikel, wo den Film völlig zerrissen hat und die also, haben halt irgendeine Stelle rausgenommen. Raus. Also und ziehen da halt einen Satz raus. Hm. Und auch irgendwas KI-generiertes und was weiß ich was.
Aber ich habe auch schon von Filmkritikern, denen ich so auf Threads oder auf X folge, die waren auch schon, also die haben nicht verrissen, sagen wir es so. Die fanden den schon ganz okay und Action und ja, spaßig. Und ich meine, das ist ein, hey, ist ein He-Man-Film, ja. Ich erwarte da kein Drama, was dann Oscar gewinnt, ja. Das ist jetzt nicht der Brutalist, der dann dargestellt wird oder so. Okay. Ja. Naja, 132 Minuten. Ah, das wäre auch geil, ein Sneak oder so. Ja? Das wäre so ein schöner Sneak-Film. kann immer gut gucken, glaube ich. Obwohl sehr lang, aber trotzdem. Es läuft auch noch an. Ein Sommer in Paris. Oh, da ist hier kein Text verfügbar bei Kino.de. Das ist natürlich schade. Worum geht's denn bei Ein Sommer in Paris? Muss ich mal hier auf die nächste.
Worum geht's wohl bei einem Sommer in Paris?
Wahrscheinlich Liebe.
Franzosen, die ein bisschen rumbumsen? Oder?
Mitten in den Olympischen Spielen 2024 macht sich die 30-jährige Blandine, oh, die heißt sogar wirklich so, die Schauspielerin, auf dem Weg von der Normandie in die hektische Hauptstadt, um die Schwimmwettkämpfe zu sehen und ihre Halbschwester wieder zu treffen, zu der sie seit 10 Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Als jemand, der Ruhe und Einsamkeit gewöhnt ist, fühlt sie sich von der lebhaften Stadt überwältigt. In den Tagen, die sie dort verbringt, begegnet sie neuen Menschen, verirrt sich, zögert, versucht, alte Verbindungen wiederherzustellen. Sie navigiert durch das turbulente Herz von Paris, das von der Energie der Olympischen Spiele geprägt ist, und sucht ihren Platz in dieser aufregenden fremden Welt. Oh, das klingt schön. Klingt echt schön. Ja.
Ja. Es startet auch noch Good Boy, ein Mystery-Thriller über einen gewaltbereiten Jugendlichen, der gekidnappt wird. Wer hätte es gedacht, wer dazu mehr hören möchte, einfach nochmal zurückspulen, Anfang der Sendung, da erzähle ich ein bisschen was drüber.
Sommer auf Asphalt, hat man ja auch eben schon erwähnt, Drama mit Mala Emde und Christoph Maria Herbst. Mal sehen, vielleicht kommt er in das Sneak, dann hört ihr ein bisschen mehr.
Und dann gibt es noch The Amazing Digital Circus, The Last Act. Finale Folgen der Internet-Sensation The Amazing Digital Circus.
Wer kennt es nicht, oder? Kennst du das?
Du, wie es scheint. Ja, natürlich.
Ja?
Ich habe alle Folgen nicht gesehen.
Ich kenne das nicht. hier steht noch was drin bei Kino.de. Der startet aber erst am 10.06. Also nicht erst am 4.06. wie die anderen hier. Also eigentlich dann erst die Woche drauf, nämlich der neue Steven Spielberg-Film, auf den ich mich sehr, sehr freue. Disclosure Day heißt der. Mit Emily Blunt, Colin Firth und so weiter. Der sieht richtig gut aus. Richtig gut, da freue ich mich total drauf. Durfte ich leider nicht. Die Innenstadtkinos, die machen dann so ein, da kann man sagen, auf welchen Film man sich freut, machen die so Clips für ihr Instagram. Der war leider schon vergeben. Leider, den hätte ich echt gern gemacht. Auf den freue ich mich eigentlich am meisten. Ich habe dann einen anderen gepickt. Freut euch drauf. Der Chris darf auch einen machen. Folgt @innenstadt, ich glaube innenstadt.kinos oder so. Also ja, müssen wir mal gucken, die URL Innenstadtkinos, dann könnt ihr uns mal sehen in einem kurzen Clip demnächst. Das waren die Neustarts der Woche.
Kinocharts und Neustarts.
Ja, die Kinocharts. Jetzt tabbeln wir mal rüber ins Heimkino.
Heimkino.
Im Heimkino, muss man nämlich wissen, hat der Erik in dieser Woche einen tollen Film gesehen. Erik, du hast Amrum geschaut. Worum geht's denn da?
Du weißt gar nicht, ob der toll ist. Neuer Film von Fatih Akin. Amrum hatte ich damals, als der neu gestartet ist, und der war ja auch bei einigen Filmpreisen mit im Rennen und hat, glaube ich, auch ein bisschen was gewonnen, was ich jetzt aber gerade nicht weiß. Basiert auf dem Buch von Hark Bohm, der ja auch deutscher Schauspieler ist, und der hat mehr oder weniger seine Coming-of-Age-Geschichte erzählt. Worum geht's? Wir befinden uns im April des Jahres 1945. Das heißt, für die, die in Geschichte aufgepasst haben, der Zweite Weltkrieg endet im Mai 1945. Das heißt, wir befinden uns so in der letzten Phase, wirklich in dem letzten Monat. Und es ist natürlich noch so, dass überall die Nazis noch im Sattel sitzen und auch diese Doktrin ausgerufen wurde, so nach dem Motto, wer hier irgendwie sagt, dass der Krieg verloren ist, der wird hier standrechtlich erschossen und solche Geschichten. Ne? Also Volkssturm war da ein Thema. Und wir befinden uns hier auf Amrum, die so ein bisschen natürlich entkoppelt sind von dem ganzen Festland, weil sie natürlich auf einer Insel sind, und da geht das Leben irgendwie so ein bisschen seinen eigenen Gang. Es gibt da natürlich die Dorfnazis, also der Bürgermeister des Ortes und noch so ein paar andere, die linientreu sind. Und wir begleiten hier den 12-jährigen Nanning, und der muss auch mit anpacken auf dem Feld, weil natürlich auch die Lebensmittelsituation nicht so gut ist. Es gibt da so eine Bäuerin, die hat so ein größeres Anwesen, weil die Männer sind eigentlich alle gar nicht mehr da. Die sind alle irgendwo im Krieg gezogen oder sowas. Das heißt, die Mutter, die Mutter von Nanning ist alleinerziehend aktuell, weil sie hat auch ein paar Kinder und eins erwartet sie gerade. Sie ist schwanger, und der Vater, wie wir erfahren, ist irgend so ein SS-Mann, der natürlich da irgendwo im Krieg unterwegs ist. Und die Mutter halt, seine Mutter ist auch sehr, sehr linientreu. Sie achtet immer drauf, dass da ja nichts irgendwie und ja. Jedenfalls der Junge ist auf dem Feld tätig bei der Bäuerin, hilft da immer mit und dort in solchen Gesprächen dann während der Arbeit gibt es natürlich dann auch manchmal solche Bemerkungen wie, ja, der Krieg ist ja eh verloren, jetzt müssen wir langsam mal sehen, wo wir bleiben und er trägt das aus Versehen auch mal nach Hause. Dadurch kommt natürlich auch wieder ein bisschen, weil die Mutter sagt, er soll das melden bei dem Nazi des Dorfes, ja, dass da quasi Konsequenzen gezogen werden über die Bäuerin. Dann darf er dort nicht mehr arbeiten und dann fängt seine Mutter an, schlechter zu gehen. Und sie wünscht sich, ja, oder sie isst nichts mehr und das Einzige, was, also sie kann dieses ganze komische Brot, was sie da backen, aus irgendwelchen Resten oder so, kann sie überhaupt nicht essen und alles andere will sie auch nicht, das kann sie alles nicht mehr sehen. Und sie wünscht sich mal wieder ein Weißbrot mit Butter und mit Honig, was natürlich alle drei Komponenten zur damaligen Zeit nicht vorhanden war. Aber der Junge will halt seiner Mutter irgendwie helfen und das ist so ein bisschen dann wie bei einem Game. Er versucht halt dann, geht dann zum Bäcker, sagt, hey, was brauchst du, hast du Weißbrot? Oder nee, hat er natürlich nicht. Für Weißbrot brauche ich das, das und das und das. Also Mehl, dann brauche ich das. Und er versucht halt die ganzen Komponenten alle irgendwie zu beschaffen, teilweise durch Diebstahl, teilweise durch Tauschen, dass er irgendwas erarbeitet und so weiter, um eben erstmal das Weißbrot, dann den Honig und die Butter, was natürlich auch ein Riesenproblem ist. Und so verfolgen wir halt den Jungen, wie er da durch diese Endphase des Zweiten Weltkrieges sich da so durchlaviert in dieser, auf dieser Nordseeinsel, was natürlich auch so eine ganz eigene Dynamik hat. Und es ist so eine Coming-of-Age-Geschichte der ganz besonderen Art. Also wir sehen halt, wie der Junge mehr oder weniger über sich hinauswachsen muss. Er ist schon lange gedanklich kein Kind mehr durch diese ganze Situation des Krieges und was da alles so passiert ist und ja, wie er dann auch mit den Personen umgeht, wer auf seiner, ich nenne es mal Quest, die er da hat. Ja. Und das basiert ja alles auf wahren Begebenheiten von Hark Bohm. Der hat das ja geschrieben. Er wollte es eigentlich selber inszenieren, aber dann hat Fatih Akin das übernommen und hat zusammen mit Hark Bohm das Drehbuch geschrieben. Und ich fand es wirklich gut gedreht. Gut gedreht, gut gespielt. Es ist jetzt nicht der Riesenwurf, wo ich dann sagen würde, okay, das ist jetzt hier so Oscar-reif oder so. Aber es ist ein wirklich sehenswerter Coming-of-Age-Film, der vielleicht als kleiner Hinweis an dich auch durchaus mal in der Schule gezeigt werden könnte. Er geht auch mit 93 Minuten eine entspannte Länge. Ist jetzt nicht
angenehm, ja.
Ist jetzt nicht irgendein 3-Stunden-Epos, weil er zeigt einfach aus der Sicht eines Heranwachsenden, wie das damals war. Und es fühlt sich alles unglaublich echt an. Ja? Auch diese ganze Bedrohung, wenn dann wirklich irgendwelche Nazis noch irgendwelche Leute hinrichten und alles, was da so, was man sagen darf, was man nicht sagen darf. Das habe ich ja in anderer Form auch erlebt in der DDR, ne? Dass man schon als kleines Kind so ein bisschen entzogen wurde, okay, das sage ich dir jetzt mal, aber das sagst du niemandem anders, weil nicht, dass wir hier Repressalien kriegen und solche Geschichten, ja. Das war halt damals ja auch, ne? Und ja, es ist wirklich sehr eindringlich, was da so passiert, aber es ist eine gute Geschichte. Es kommen natürlich dann auch, zum Beispiel auf diese Nordseeinsel, kommen auch Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Gebieten, hier aus hier den schlesischen Gebieten und ich glaube sudetendeutschen Gebieten oder sowas, die vertrieben wurden, die kommen dann auf der Insel an und wären erstmal so wie, ja, was wollt ihr hier, wir wollen euch hier nicht, wir haben selber kaum was zu essen und diese ganze auch Flüchtlingsgeschichte wird so ein bisschen mit eingearbeitet, hat aber eine ganz anderen Blickwinkel als heutzutage das Thema, wo wir wirklich, wo viele auf ganz, ganz hohen Ross sitzen und wirklich die Flüchtlinge, die wirklich vor Krieg fliehen, da versuchen, da irgendwie wegzubekommen und solche Geschichten. Ja, damals ging es halt wirklich allen schlecht und jeder halt hat geschaut, irgendwie, dass er genug zu essen hat und es gab ja auch viele, gerade auch in Städten, die dann wirklich gar nichts mehr zu essen hatten. Ich habe letztens eine Doku gesehen, dass wirklich den Städten, so Berlin, wie schlecht denen ging, gerade in der Endphase, dass es denen auf den Dörfern noch besser ging. dass halt viele aus den Städten in die Dörfer gefahren sind, um überhaupt mal irgendwie ein bisschen ein paar Kartoffeln zu sammeln, zu stehlen und so. Ja, also Amrum, starker Film, gut gespielt, auch wahnsinnig gut gespielt von dem Jasper Billerbeck, heißt der Junge. Also Kinderdarsteller sind ja immer, finde ich, immer schwierig, aber der macht das so gut. Ja. Es war wirklich alles nachvollziehbar, wie er da so rumstruggelt. Und ich glaube, aus dem wird mal ein richtig, also in Anführungszeichen, ein großer Deutscher. Also jetzt ist er ja noch jung und klein, aber wenn der mal groß ist, ey, der wird gute Rollen spielen und da freue ich mich drauf. Hat mir wirklich Freude gemacht, der Film. Wobei natürlich auch bedrückendes Thema. Deswegen, aber ich gebe mal 7,5 von 10 und kann den empfehlen. Auch für dich mal im Hinterkopf behalten. Für die Schule eventuell, wenn ihr so Nachkriegszeit oder wie das damals war, wird hier sehr gut dargestellt. Ist zwar von Stuttgart aus gesehen so ziemlich der weitest entfernteste Punkt Amrum, aber es ist vielleicht auch, also spielt jetzt nicht gerade in Waiblingen oder in Winnenden oder sowas, sondern weit weg auf einer Nordseeinsel. Aber gerade so diese Abgeschiedenheit, dadurch, dass dieses Ökosystem ineinander funktionieren muss auf so einer Insel, wird das natürlich alles auch so ein bisschen überspitzt. Ja. Das macht es halt richtig gut. Also schaut mal rein, wenn ihr, also im Heimkino ist das jetzt verfügbar, warte mal, ich gucke mal kurz bei Wer streamt es, ob sich das jetzt mittlerweile schon geändert hat, dass das irgendwo... nee, ist nicht vor, doch, Moment, bei HBO Max ist es in der Flatrate, da habe ich es auch geschaut. Genau, da könnt ihr das gucken. Und ja, überall anders könnt ihr es aktuell kaufen oder ausleihen, ja. Aber ich denke mal, demnächst wird es dann vielleicht auch auf anderen Sachen verfügbar sein. Ansonsten HBO Max, wenn ihr das sowieso habt, gibt es ja auch einige ziemlich gute Serien und so. Könnt ihr da bei Amrum mal reinschauen. So, jetzt aber rüber zu, ich glaube, das ist Amazon Prime und dem Serienbereich.
Serien.
Das ist sogar beides auf Amazon Prime, oder? Ja.
Das kann gut sein, ja. Wobei das kein Qualitätsmerkmal mehr sein muss, weil Amazon Prime ist einfach, ja, schwierig, sagen wir es einfach so.
The Boys.
The Boys, das große Finale der Serie, das Endstück der Serie, die finale Staffel gibt es ja jetzt und lange, lange auf Platz 1 dort auch gewesen. Und ich habe es tatsächlich jetzt auch geschafft, endlich durchzuschauen bis zum Ende. Und tatsächlich ist das Finale so, ja, also die letzte Staffel ist, man merkt ein wenig, dass es zu Ende gebracht werden soll. Oder zu Ende gebracht wird. Und ja, was soll man sagen? Es ist wenig überraschend. Ich verrate natürlich nicht, wie es ausgeht. Es geht auf eine relativ brutale Art aus. Ich habe tatsächlich hatte ich ein bisschen feuchte Augen. Mit einer Situation im großen Finale bin ich nämlich nicht ganz so einverstanden gewesen. Jedenfalls geht es ja jetzt nochmal drum, dass The Boys, also die Truppe um Butcher und Huey, sich dahin bewegen, endlich Homelander zu Fall zu bringen. Homelander, der mit seinem Vater zusammen, mit Soldier Boy, seinem Vater zusammen, da auch so ein bisschen Versöhnung feiert, wobei man, wie ich fand, es nie so ganz geschafft hat, Soldier Boy richtig zu integrieren. Es gibt in der großen Finalserie, Finalstaffel, nicht Serie, Finalstaffel gibt es schöne Cameos noch. Seth Rogen unter anderem spielt Seth Rogen,
Echt?
Der, cool. Ja, der auch mitproduziert oder mitschreibt an der Serie. Wer hätte es gedacht bei sowas? Und auch da, es ist halt, ja, da bleibt sich die Serie relativ treu. Es ist so ein schönes Zusammenkommen von ganz arg vielen. Deswegen, es gibt, wie gesagt, ein paar Cameos. Man merkt, okay, wir bringen die Serie jetzt einigermaßen vernünftig zu Ende, bevor es komplett in eine ganz seltsame Richtung entgleitet oder in denen es ganz, ganz komisch wird, was es eh schon ist. Aber The Boys hat ja vor nie was Halt gemacht. Das hat er immer munter auf die Kacke gehauen. Und so auch in der finalen Staffel jetzt eben. Homelander ist auf dem Weg dorthin festzustellen, boah, ich bin nicht nur der größte Superheld aller Zeiten und der Beschützer der USA und alles, sondern eigentlich bin ich Gott. Und ja. Es läuft darauf hinaus, dass sich Homelander zu Gott krönt oder selbst krönen lassen möchte. Und die Jagd geht natürlich darum, dass man ein Virus entwickelt hat, was die Supes tötet, was diese Zerrissenheit dann natürlich auch bei Huey zum Beispiel oder bei Frenchy mit sich bringt, mit Kimiko und Starlight, die ja dann auch betroffen werden. Dann gibt es die Suche nach dem V1, was einen unsterblich machen lässt, was Soldier Boy ja auch intus hat und was allerdings der Homelander auch unbedingt dann haben möchte, weil er, wenn man schon Gott sein möchte oder Gott ist oder sich für Gott hält, sein Gottkomplex ausleben möchte, dann ja. Es sind erschreckend viele Parallelen zu aktuellem politischen Geschehen mit drin. Die Kritik am aktuellen politischen System oder wie an den aktuellen politischen Führungen in den USA schreit die Serie richtig gehend raus. Was mir natürlich gut gefällt, ist klar, wenn man so Kritik damit reinbringt. Also das haben sie schon gut gemacht und gut dargestellt. Und für manch einen ist es wirklich so, ach du Scheiße, ist das nah dran oder ist das, oder kommt mir irgendwoher bekannt vor. Siehe auch so, ja, ich habe gerade mit der Ukraine telefoniert, die wollen auch immer nur Sachen. Und solche Dinger sind dann auch drin. Und ja, ist verrückt, einfach, dass das jetzt wieder eine Serie zu Ende ist auch, die man über Jahre immer mal wieder so geguckt hat. Also ich habe es jetzt nicht aktiv geschaut oder danach gelächzt, sondern immer mal wieder, es gibt was Neues, okay, gucken wir halt mal rein. Und dann guckt man sich das vor uns durch und ja, es werden Handlungsstränge noch zusammengeführt. Es wird auch hier für diese Marie Moreau und sowas Geschichten von den Supes Academies, da diese Ableger werden auch mit aufgegriffen. Also es ist so, man hat versucht, es relativ rund zu Ende zu bringen. Es ist ein bisschen holprig manchmal, ist ein bisschen, ja, es ist halt The Boys, es ist ein bisschen derbe, manchmal übertrieben, aber so ist es halt und immer daneben. Deswegen, ja, es ist voll okay, es ist gut, dass es jetzt rum ist. Und das Ende, wie gesagt, ja, bin ich nicht komplett hundertprozentig mit einverstanden mit dem alles, was da passiert. Aber das musste wohl so sein.
Okay.
Hast du Fragen noch zu The Boys, oder?
Nö, ich werde es noch gucken. Jetzt, wo alles verfügbar ist, werde ich das wohl mal irgendwie mal anschauen. Und ja, mal gucken. Ich mochte halt.
Ich sehe schon, deine Begeisterung ist so.
Ja, ich bin bei The Boys immer so ein bisschen zwiegespalten, weil mir das teilweise manchmal einfach zu fies war. Ich bin ja damals auch bei The Walking Dead, bei dieser Negan-Szene einfach ausgestiegen, weil mir das einfach zu fies war. Also wenn es einfach nur fies um des Fiesseins willen geht, einfach Leute, ja, das widerstrebt mir so ein bisschen. Deswegen habe ich ja die vorhergehende auch geschaut, die vorhergehende Staffel. Da habe ich mich dann irgendwann rangetraut und fand es dann gut. Aber ja, ich werde es auch schauen. Jetzt ist ja alles verfügbar. Werde ich definitiv mal reingucken. Mal gucken, wie weit ich komme. Wenn es dann wieder zu fies wird, bin ich weg. Aber ja, klingt gut. Was auch gut klingt, Spider-Noir. Wirklich kam ein bisschen überraschend, fand ich. Also für mich jetzt. Ich habe zwar immer mal gesehen, dass da irgendwas in Planung ist. Übrigens, wenn ihr Spider-Noir bei Google mal eingebt, gibt es einen witzigen Effekt, machen die ja manchmal. Und ja, quasi eine im weitesten Sinne eine Spider-Man-Serie mit Nicolas Cage als Spinne. Aber hier kann vielleicht der Chris auch noch ein bisschen mehr dazu sagen. Der ist da ein bisschen sattelfester, wo das im Comic drin ist und wie und was und was es da für eine Comic-Serie oder sowas gibt. Hier ist halt so, es spielt so ein bisschen in den 30er Jahre, also da wird Prohibition mal mit erwähnt und hier ist es halt so, Nicolas Cage spielt den alten, ich nenne es mal Spider-Man, ja, er heißt zwar hier nur die Spinne, heißt nicht Spider-Man, sondern The Spider. Und er spielt sich auch quasi in dem Alter, in dem seine Rolle ist, nämlich irgendwie 62 oder Bahn 60. Und er ist ein Privatdetektiv oder er, sagen wir so, er arbeitet als Privatdetektiv, weil er hat sich zurückgezogen aus seiner Superhelden Tätigkeit, weil das natürlich auch dann ein bisschen anstrengend ist, wenn man älter wird und so weiter. Und er übernimmt halt jetzt als Privatdetektiv mehr schlecht als recht irgendwelche Fälle. Und hier kommt er dann mal an so einen Fall, der dann doch mal, wo er dann sieht, okay, hier gibt es offensichtlich noch andere, die in Anführungszeichen Superkräfte haben. Und so trifft er halt auch auf jemanden, der dann auch so Feuer erzeugen kann. Und mit dem gibt es dann auch noch einen weiteren Fall. Dann gibt es natürlich ein Bösewicht, der in dieser Stadt New York, der, was mich übrigens wundert, weil New York sieht irgendwie zwar, es sieht ein bisschen wie das jetzige New York aus, außer jetzt natürlich dem One World Trade Center, aber ja, so wie 1930, wie damals bei King Kong oder so, sah es irgendwie auch nicht aus. Aber ja, das sei mal dahingestellt.
Es ist ein alternatives Universum,
ja, ja. 1933. Brandon also. Gleason spielt quasi den Kingpin in diesem Universum, der aber auch dann irgendwie mal auch mit ihm zusammenarbeitet. Also es ist so eine richtig schöne, man hätte gesagt, so eine Noir, ja, deswegen heißt es ja auch wahrscheinlich Noir, Spider-Noir, weil das so eine Noir, so eine,
Noir-Welt.
So eine Detektivgeschichte genau in so einem düsteren Universum ist. Und das Beste ist noch, dass man nicht nur in so einer speziellen, wie heißt diese Farbe, die sie haben? Ich glaube, hatten sie auch so einen Namen, wie die Farbe heißt. Also das ist keine typische farbige Serie, sondern die Farben sind so speziell angepasst, so ein bisschen auf den Comic-Look. Oder man kann es in Schwarz-Weiß schauen. Und da wirkt das Ganze nochmal viel besser, weil das natürlich die Sachen aus den 30er Jahren, die kennt man ja alle in Schwarz-Weiß eigentlich. Und dieses Nachkolorierte, das ist eigentlich dann eher, fühlt sich künstlich an. Und man kann wirklich die Folgen in Schwarz-Weiß gucken. Ich finde, dann wirkt das nochmal viel, viel besser. Da sind so Szenen drin, da habe ich Chris auch versucht, ein bisschen Lust drauf zu machen. Ich habe so auf den Beamer geschaut und habe dann so einfach mal ein Foto gemacht. Ey, das sieht schon, der Moment, das sieht schon wirklich so gut komponiert aus von der Kameraarbeit her und wo man halt genau wusste, wenn man das in Schwarz-Weiß dreht, wirkt das so und so. Also das ist wahnsinnig gut gedreht und vor allem auch unglaublich witzig. Es ist jetzt nicht so eine Detektivgeschichte, so düster mit Kingpin und ach, wie jetzt hier, was hatten wir zuletzt geschaut hier mit, ach, wie ist es, die andere Marvel-Serie, du weißt, was ich meine.
Daredevil?
Ja, Daredevil, genau, was ja wirklich sehr düster ist und, sondern hier ist es durch Nicolas Cage, der geht halt da, der rumpelt halt so durch seine Welt, macht natürlich nicht alles richtig und kann aber trotzdem ab und zu mal noch hier sein Netz verschießen. Manchmal klappt es auch nicht, ja. Es ist irgendwie so, hey, Tai Chi, okay. Da sind so witzige Szenen drin und das Ganze nimmt sich, sagen wir so, in seiner Welt schon ein bisschen ernst, ist aber trotzdem unglaublich witzig. Und das macht einfach Spaß, die Serie. Wirklich, mir hat es echt Spaß. Ich bin schon sehr weit, habe schon ein paar Folgen geguckt. Wie weit hast du geschaut?
Ich bin in der zweiten Folge, aber ich finde es auch absolut großartig. Es ist so schön gemacht, so schön dargestellt. Ich gucke es allerdings auch wirklich in Schwarz-Weiß. Also ich habe in Farbige reingeguckt und fand es aber auch schon sehr bunt, sehr strahlend, fast schon, ich will jetzt nicht sagen übertrieben bunt, aber sehr, sehr bunt auf jeden Fall. Und das dann allerdings im Kontrast zu dem Schwarz-Weiß-Ding ist natürlich ein Knaller. Fand ich großartig und für alle, die vor jetzt schon 8 Jahren den Spider-Man A New Universe gesehen haben, den Animationsfilm, erinnern sich vielleicht dran, dass da ja viele verschiedene Spider-Mans aufgetreten sind, unter anderem auch Spider-Noir. Okay, danke, Erik.
Ja, ich habe nur gerade reingepostet, die Farbe heißt True Huey Vollfarbe. Ja. Also das ist wirklich, ja. Dann haben sie so eine spezielle Farbe. Das ist jetzt keine typische Farbe.
Naja, okay. Und bei A New Universe, wo es ja hauptsächlich um Miles Morales geht, der gesprochen wird von Shamaik Moore, der ja dann auf Spider-Man trifft, auf Jake M. Johnson gesprochen, auf Gwen Stacy von Hailee Steinfeld gesprochen, auf den Spider-Man 2099 gesprochen von Oscar Isaac, auf den anderen Spider-Man gesprochen von Chris Pine und man trifft auf Spider-Noir gesprochen von Nicolas Cage. Und das finde ich einfach so einen richtig geilen Side-Effekt einfach auch, dass sie den damals schon eingeführt haben und dann 8 Jahre später doch noch eine Serie draus gemacht haben. Gefällt mir richtig, Film war richtig das? Gut. Spider-Man,
Wo die ganz Universe, vielen verschiedenen...
Die Animationslinksen, ja. Da, wo er das erste Mal so richtig auftritt.
Das habe ich gar nicht mehr so richtig in Erinnerung gehabt.
Ja, helfe gerne.
Danke fürs Wachrufen, ja.
Ja, und das ist einfach, finde ich, eine absolut großartige Geschichte dann auch, und das daraus zu machen. Und es macht wirklich Spaß in dieser Welt, das sich anzuschauen, diese fast schon klassische Detektivstory, die da dahinter steckt, so wirklich so ein Flair von damals, von dieser Zeit da mitbringt. Also ich war schon drin. Ich fand schon von der ersten Folge an jetzt schon so, okay, cool, okay, krass, oh wow, und auch so schön dargestellt, wenn er da so Gassen entlang rennt, wie die Schatten, oder wenn zuerst der Schatten kommt und dann kommt die Person angerannt.
Ja, genau, das habe ich auch geliebt.
Ja, das ist so geil. Das ist einfach so, wie so in einem typischen ehemaligen Krimi oder solche Filme. Und es fehlt nur noch, dass jemand sagt, spiel noch einmal dieses alte Lied für mich. Oder so.
Ja. Ja gut, das ist ja dann Casablanca oder so, das passt hier
ja nicht
so
aber ganz. Trotzdem.
Das wären dann eher solche alten Detektivgeschichten hier, Marlowe oder trotzdem, solche Geschichten.
Würde reinpassen. Aber ja, es macht Spaß, ich bin gespannt, wo es hinführt. Das ist eine coole Serie. Größter Kritikpunkt ist halt Amazon Prime. Da wirst du ja mit Werbung zugeschissen inzwischen. Kannst du ja das sagen. Also irgendwelche Haribo-Goldbären, die mit Ralf Schumacher verhandeln, wie viel ihr Auto wert ist. Ja, das ist so ein bisschen das einzige große Negative gerade. Aber ansonsten würde ich allen Marvel-Fans oder Spider-Man-Fans auf jeden Fall empfehlen, da reinzuschauen. Das lohnt sich sehr.
Ja, was dann auch blöd ist bei der Werbung, also wenn man schwarz-weiß guckt, weißt du, dann kommt dann so ein Bomb, dann so eine bunte Werbung da rein. Ja. Ach, das reißt dann irgendwie so ein bisschen raus, dann finde ich. Ich habe auch irgendwie ein bisschen so das Problem, dass das bei mir manchmal, wenn die Werbung zu Ende ist, dann nicht fortsetzt. Also das hängt dann irgendwie und das ist irgendwie scheiße, finde ich. Dann muss ich rausgehen, wieder reingehen, dann kommt manchmal nochmal die Werbung und dann geht es manchmal weiter oder nicht. Also es ist alles Blödsinn da. Also bei Amazon Prime, man zahlt ja eh schon dafür. Komm ey, dann lass doch mal die Werbung sein. Ich will jetzt nicht nochmal 3 Euro extra zahlen. Das ist Blödsinn. Naja, trotzdem empfehlenswerte Serie, Spider-Noir.
Ja.
Unbedingt mal reinschauen für Cineasten, total interessant. Ich habe gerade noch, wo ich geschaut habe, wie die Farbe hieß, habe ich noch einen kleinen Fact gefunden. Offensichtlich wurde das beim Dreh, es wurde nicht in einer Farbe gedreht und dann hinterher ja quasi einmal so und einmal so, sondern es wurde in RAW gedreht, also in dem rohen Rohmaterial, also wo die alle Kanäle drin landen in der Kamera, und wurde dann erst in der Post-Production quasi abgezweigt, wo dann in der Post dann entweder diese True Hue Vollfarbe oder einmal das Schwarz-Weiß, was ja auch, das ist kein typisches Schwarz-Weiß, das sieht auch ein bisschen krasser aus. Und in HDR, boah, Wahnsinn. Das Schwarz ist wirklich satt schwarz, ja. Das ist teerschwarz, das trieft aus der Leinwand raus. Das ist Wahnsinn, das sieht so gut aus. Ah, wunderbar. Wunderbar. Ja. Also, Spider-Noir, Empfehlung von uns. Und jetzt, ich habe den Button gar nicht mehr mit Games, da muss ich den Lernbutton machen.
Games.
Ja, genau. So hat man früher mal öfters, ewig nicht mehr. Und ich möchte mal ein paar Worte sagen zu 007 First Light. Der Chris hat vorhin schon erwähnt, so er hat Schlechtes gehört. Ich bin gerade bei Metacritic.com und habe das mal dort eingegeben. Der Metascore ist bei 87 von 100. Also klingt nicht schlecht, würde ich mal sagen. Die latest Critics hier, die sind hier bei 85, 95, 70%. Also schon gut. Und die User Reviews 10, 10, 9. Also das ist immer jeweils von 10. Also zumindest das, was ich jetzt hier so überfliege, sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Und ja, vielleicht ein paar Worte dazu. Wie bin ich drauf gekommen? Also ich bin jetzt drauf gekommen. Es flog ein bisschen durch meine Timeline auch so, natürlich, weil ich auch ein bisschen James Bond Fan bin. Und irgendwie stand dann drin so, ja, das gibt's jetzt bald. Und da habe ich gedacht, ja, interessant. ja, weil ich bin bei Games jetzt auch nicht mehr so, dass ich mir alles immer das Neueste sofort holen möchte und muss. Und ich bin auch nicht, ich brauche es ja nicht für Streaming oder so. Ne? Und da war es aber so, da hat mir das, ich habe es irgendwie von 2, 3 Leuten gehört, denen ich folge, die das eigentlich ganz cool fanden. Und dann habe ich hier bei so einem Keyseller geschaut und habe es mir da mal geklickt und habe dann mal so reingetestet. Und die erste, da gibt es so eine erste, ja, nicht Mission. Es gibt so eine, ja, so quasi so eine, wie beim James Bond Film gibt es ja auch meistens immer erstmal eine Action-Szene, dann kommt der Vorspann und dann geht es erst richtig los. Und diese erste Action-Szene, die fand ich schon sehr cool, weil ich habe vorher ein bisschen gelesen, dass viel so mit Schleichen, weil das irgendwie das Studio ist, was so Hitman die Spiele gemacht hat und so. Das ist nicht so mein Ding. Wenn ich dann wirklich so ganz genau und dann hier, da, was weiß ich, da ein Funkgerät einschalten, um die Leute abzulenken und dann mal da irgendwie ein Steinchen hinwerfen, um den abzulenken und dann schnell vorbeischleichen und
der Erik ist mehr so der auf die Fresse hauer.
Ja, genau. Ich komme aus den alten Schwarzenegger-Stallone-Filmen, weißt du das? So, weißt
du, soll einen Rambo-Film geben, habe ich es richtig gelesen?
So eine One-Man-Army. Ja, echt? Okay.
Ja, viel zu später, ja.
Ja, also wenn man nur schleicht, deswegen hat auch dieses eine Star-Wars-Spiel, war nicht ganz so meins. Das war mir zu viel mit Schleichen und so. Und wenn es dann so ist, wenn die einen dann entdecken und man ist wirklich dann völlig, also man muss schleichen, um irgendwie die Mission abzuschließen, es gibt keinen anderen Weg. Aber hier ist es so, ich habe relativ schnell festgestellt, weil ich habe es das eine Mal abgefuckt und da haben die mich entdeckt und dachte ich, okay, jetzt bin ich verloren. Nee, dann es gab auch eine Lösung für den Bereich und auch, wo ich dann Waffen abgefeuert habe, dass mich wirklich alle gehört haben, ging es gut voran und ich habe es lösen können, die Situation. Und dann die erste Action-Sequenz war schon der Hammer. Und dann habe ich gar nicht damit gerechnet gehabt, aber dann kam mit einmal so ein James-Bond-typischer Vorspann, ja, den man nicht überspringen konnte. Und das fand ich saugut, weil normalerweise mag ich solche Cutscenes nicht und hämmer dann hier auf alle Tasten, um dann irgendwie fortzusetzen. Und ich konnte den nicht überspringen, was dazu geführt hat, dass ich mir den wirklich angeschaut habe und ich fand den so gut. Ja, ich hätte den normalerweise übersprungen. Die haben so eine richtig schöne Anfangssequenz und mit so, wie man es von James Bond kennt, und die haben nicht nur irgendeine random Musik, nee, da hat Lana Del Rey hat einen Song gemacht für dieses Spiel. Ja, oh, krass. Und der passt hammergut. Ja, es ist ein richtiger James Bond Song, der mir total gefallen hat. Und dann ging halt das Spiel los. Okay, dann kam eigentlich so ein bisschen Tutorial, weil wir hatten in der ersten Action-Sequenz so ein bisschen die Origin-Story von James Bond, wie er von einem kleinen Luftwaffensoldaten von der Royal Air Force eigentlich zum 007 wird. Und das fand ich schon mal sehr gut, dass das mal so beleuchtet wurde. Und es ist sehr cineastisch alles. Es ist wirklich cineastisch. Es sieht aus wie in den Filmen. Es macht Spaß, obwohl es Third Person ist, was auch nicht ganz so mein Fall ist. Es hat mir wirklich Spaß gemacht und es hat mich reingezogen. Und ich sag mal so, wenn es mich reinzieht, obwohl es Third Person ist und obwohl es mit Schleichen ist, dann glaube ich, es könnte auch vielen anderen gefallen. Und auch dann, nachdem ich dieses in Anführungszeichen Trainingscamp auf Malta, was mehr oder weniger ein Tutorial ist für die ganzen Sachen, die man machen kann, Sachen hacken kann, Schießen natürlich, Kampfszenen, Autofahren natürlich auch ein großes Thema. Und nachdem ich das alles überstanden habe und jetzt so langsam in meine erste Mission reinkomme, was ich gestern auch gestreamt habe, also diese ganze zweite Geschichte nach dem Vorspann, habe ich mal einen Stream angeworfen. Das war auch echt cool. Ja, es ist wirklich, es macht Spaß. Ich kann es nicht anders sagen. Ich freue mich auch, heute dann wieder weiterzuspielen. Und ich habe es auch mal in unsere Gamescom-Gruppe reingeschmissen. Und da hat auch der Terrael 76, schöne Grüße übrigens, der hat auch zustimmend genickt, dass das Spiel sehr gut ist. Der Daniel, der freut sich, dass es bei ihm bald ankommt und so weiter. Schaut da mal rein. Vielleicht schaut da erstmal bei ein paar Streamern. Es wird auch gerade von sehr vielen Personen natürlich gestreamt, weil es neu ist. Guckt da mal rein, ob das was für euch ist, ob es euch gefallen könnte. Und wenn ihr James-Bond-Fan seid, wenn ihr die Filme mögt, und aus der Richtung komme ich ja, dann ist das Spiel auf jeden Fall was für euch. Weil das ist wie ein Film als Spiel. wirklich. Es ist sehr cineastisch. Man erfährt wirklich sehr viel Hintergrund über James Bond, was bis jetzt in den Filmen noch nicht ganz so rausgekommen ist. Gerade diese ganze Origin-Story, wie ist er dazugekommen. Aber es ist keine Origin-Story, dass wir sagen, wir befinden uns jetzt hier in 1900, wann hat er angefangen? Ich glaube 50er, 60er Jahre oder so. Sondern die Origin-Story passiert jetzt. Also es gibt tolle neue Gadgets, aktuelle Sachen, Smartphones, aktuelle Fahrzeuge. Es ist jetzt nicht so, dass das alles in damals spielt, sondern man hat das in die heutige Zeit genommen, die Origin-Story, was ich sehr cool finde. Und ich kann es nur empfehlen. Also ich gebe jetzt keine Punktewertung oder so, weil ich bin auch noch nicht so weit. Ja, aber es macht bis jetzt unheimlich viel Spaß. Es hat mich in Beschlag genommen und ich werde es weiterspielen. 007 First Light. Nachdem es ja auf der letzten Gamescom so ein bisschen eher am Rande, also da war es noch nicht ganz so da. Da gab es nur im Fachbesucherbereich, da hatten sie einfach mal einen Aston Martin hingestellt, da habe ich auch Fotos gemacht und ein bisschen was zum Spiel erfahren. Das ist ja auch von Amazon produziert, die ja jetzt auch die Rechte an den Filmen haben. Und deswegen könnt ihr auch einfach mal in das obere Regal greifen, was so ja, Spielmusik angeht, was so die Entwickler angeht und so weiter. Und auch die Synchronstimmen, also das Spiel ist auf Englisch, also die ganzen Stimmen sind alle auf Englisch und die Untertitel sind auf Deutsch, wenn man es auf Deutsch einstellt. Ne? Und die Stimmen sind auch alle top-notch, die da sprechen. Ich habe versucht, ich wollte nochmal nachgucken, wer das alles spielt quasi im Spiel, wer da gemotion-captured wurde. Ich glaube, es sind bekannte Darsteller. Macht Spaß. 007 First Light. Ich spiele es auf dem PC mit Tastatur und Maus. Es gibt es natürlich auch auf allen gängigen Plattformen, PS5 und was nicht alles, Xbox und so weiter. Ne? Da weiß ich nicht ganz genau. Ist immer bei Controller, ist bei mir so eine Sache, gerade bei Schießen oder so. Das kriege ich immer nicht so gut hin mit einem Controller. Deswegen habe ich mir das Spiel lieber hier für Steam geholt. Und ja, gibt es auch ein paar Aktionen. Wenn man eine Nvidia-Grafikkarte hat, kriegt man so ein bisschen ein paar Outfits extra und solche Geschichten. Ja. Viel Spaß. Ist was für dich oder eher nicht?
Weiß ich tatsächlich nicht. Sachen? Also was ich schon... Ja, ich habe Anno Pax Romana. Ah. Ziemlich hart am Start auch wieder. Dann gibt es ja jetzt eine...
Da gab es doch irgendein Update, ne? Oder? Letztens.
Ja, gab es auch, aber es gab jetzt auch bei Tarkov gab es jetzt ein Riesen-Update mit einer neuen Map, mit einer neuen Missionsline, Mini und alles. Da bin ich auch noch wirklich drin.
Bei Civilization, bei dem neuen, soll es auch ein Update oder gab es schon jetzt, dass man endlich auch eine Zivilisation komplett durchspielen kann. Ja, wirklich fast ein Jahr, nachdem das Spiel rausgekommen ist, nachdem sich alle das gewünscht haben, so wie früher bei Civilization, dass ich nicht bei jedem Zeitalter die Zivilisation wechseln muss, sondern dass ich einfach dabei bleibe, ja. Das haben sie wohl jetzt eingeführt. Das
ist bisher das, warum ich bei Civ den Abstand gehalten habe. Aber bei dem 007-Game habe ich halt jetzt auch schon Videos gesehen von einem, das fand ich sehr, sehr spannend. Der hat
Meinst einfach, du dieses Video, wo der vor dem wegrennt? Wo die
nee, ich meinte das mit dem LKW, wo der LKW irgendwie fährt. Und der LKW fährt halt, ohne dass er den Controller hat. Und der LKW fährt genau in die richtige Richtung, macht alles korrekt. Und er hält seinen Controller hoch in die Kamera. Und der LKW fährt, umkurvt alles und was weiß ich was, alles automatisch. Also, tolles Spiel.
Ja, gut, also, es gibt so alles von alleine oder so. Dann
das sah nicht aus wie eine Cutscene. Also, deswegen.
Ja.
Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt wieder, weil das ist so dieses, Mensch.
Es gibt so Fluchtszenen. Die sind eben nicht Open World, sondern die sind so ein bisschen schlauchartig, was ich ganz gut finde, weil gerade, ich sag mal so, wenn hinter dir alles explodiert und Feinde kommen von allen Seiten, ist natürlich gut, wenn das dann so ein bisschen schlauchartig ist, wo du quasi weißt, wo du hin musst und wo du reingedrückt wirst, wo du gar nicht groß links und rechts kannst. Das gibt's auch am Anfang in der Sequenz. Das möchte ich gar nicht kritisieren, weil finde ich ganz gut, dass ich nicht zigmal sterbe, weil ich irgendwo einen Weg genommen habe, den ich nicht gehen sollte, sondern wenn ich weiß, wohin ich flüchten soll, wo es einfach nur darum geht, schnell zu laufen, da irgendwo drüber zu springen oder drunter durchzusliden. Ja, und so wird es wahrscheinlich bei dem LKW, da bin ich jetzt noch nicht, aber da wird es wahrscheinlich genauso sein, dass es gerade irgendeine Action-Sequenz ist, wo du flüchten musst oder irgendwo schnell irgendwo hin musst und dann sind halt an der Seite Begrenzungen, wenn du dagegen stößt, wirst du halt immer wieder zurückgeführt auf den normalen Weg oder so, schätze ich mal. ohne das gesehen zu haben. Ich habe nur was anderes gesehen, wo jemand gesagt hat, die AI ist ziemlich doof und ist dann irgendwie vor einem um den Tisch rum weggerannt die ganze Zeit. Ja, es gibt natürlich auch verschiedene Schwierigkeitsgrade, wie man einstellen kann. Ne? Also das, wenn man dann vielleicht eine höhere nimmt, dann ist vielleicht auch alles ein bisschen anders. Naja, probier's mal aus, wenn du Zeit hast. Macht Spaß. Wenn du ein bisschen was mit James Bond anfangen kannst, kann ich empfehlen. Weil es sehr cineastisch ist. Okay, das war's dann für heute. Wenn ihr da draußen, wenn ihr James Bond das Spiel schon mal reingetestet habt, dann lasst vielleicht mal einen Kommentar da. Also gibt's auf, ich sehe gerade Switch 2 ist es to be determined, aber Xbox, PS5 und PC gibt's das bis jetzt. Und bei auf dem PC auch mit DLSS und wie es alle so heißt, ja. Also richtig nice. Sieht verdammt gut aus. Okay, dann sind wir durch für heute, oder? Haben wir alles abgehakt? Ja, alles abgehakt. Wunderbar. Sehen wir uns alle morgen in der Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart oder für alle anderen da draußen, die uns hier zuhören. Ihr vergesst natürlich nicht in der Woche jetzt mal uns überall zu bewerten, ein paar 5 Sterne dazulassen, überall wo es geht oder mal einen Daumen nach oben oder wie auch immer oder auch unsere Beiträge zu teilen, wenn ihr uns schon bewertet habt, wenn der Podcast announced wird. Auf diversen Social Medias poste ich ja dann, dass es eine neue Folge gibt, wenn ihr das teilt, da freue ich mich auch immer, das sehe ich ja dann. Ansonsten, bis nächste Woche dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.